SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Ich bin Stefan Eich. Guten Morgen. Wenigstens eine kleine gute Nachricht aus dem Krieg im Nahen Osten. Ein Konvoi aus 33 Lastwagen mit Hilfsgütern ist laut israelischen Medienberichten in den abgeriegelten Gazastreifen gefahren. Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober war es die bisher größte Lieferung von Nahrung, Wasser und Medikamenten. Das reicht aber nach Angaben von Hilfsorganisationen überhaupt nicht aus, um die mehr als 2 Millionen Einwohner in dem Gebiet zu versorgen. Gebraucht würden täglich 100 Lastwagenladungen. Die USA fordern von Israel, die Zivilisten im Gazastreifen besser zu schützen. US-Präsident Biden hat gestern mit Israels Ministerpräsident Netanyahu und Ägyptens Präsident al-Sisi telefoniert. Charlotte Voss.
Wie das Weiße Haus mitteilte, hat Biden Netanyahu aufgefordert, das humanitäre Völkerrecht zu achten. Weitere Themen seien die mehr als 200 Geiseln, die seit dem Angriff der Hamas auf Israel in deren Gewalt sind, sowie die Notwendigkeit verstärkter humanitärer Hilfe für Gaza gewesen. Im Gespräch mit al-Sisi hätten sich die beiden unter anderem zu mehr und schnelleren Hilfslieferungen verpflichtet. Nach 3 Wochen heftiger Luftangriffe und den jüngsten Bodenschlägen wird die Situation der Menschen im Gazastreifen, die meisten von ihnen sind Palästinenser, immer schlechter. Es fehlt an Essen, Wasser und Medikamenten. Lebensmittellager der Vereinten Nationen sollen geplündert worden sein. In New York ist für heute eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates zur israelischen Bodeninvasion angesetzt. Laut Diplomatenkreisen wollen die Vereinigten Arabischen Emirate einen Resolutionsvorschlag für eine sofortige humanitäre Pause einbringen.
Wegen des Konflikts in Nahost kommt es auch in Russland zu antisemitischen Übergriffen, vor allem im muslimisch geprägten Nordkaukasus. In der Teilrepublik Dagestan ist eine Menschenmenge in den Flughafen eingedrungen. Dort war eine Maschine aus Israel gelandet. Stefan Lack.
Russische Nachrichtenagenturen berichten, dass zahlreiche Menschen sogar auf das Rollfeld des Flughafens gelangt waren und das Flugzeug belagert hätten, sodass die Passagiere nicht aussteigen konnten. Der Flughafen wurde vorübergehend geschlossen, ankommende Flugzeuge auf andere Flughäfen umgeleitet. Mobilfunk- und Internetverbindungen wurden von den Behörden blockiert. Die russische Nationalgarde ist vor Ort im Einsatz. Mittlerweile sei die Lage wieder unter Kontrolle, melden russische Agenturen. Laut russischen Behörden seien die Randalierer sowohl vom Rollfeld als auch aus dem Flughafengebäude verdrängt worden. Es gab mehrere Festnahmen.
Die Hilfsorganisationen, die noch im Gazastreifen arbeiten, könnten bald Unterstützung aus den USA bekommen. Und zwar von Tesla-Chef Elon Musk. Der will mit seinem Satellitensystem Starlink im Gazastreifen Internetzugänge anbieten. Eben für international anerkannte Hilfsorganisationen. Israel hat verärgert darauf reagiert. Katharina Wilhelm.
Der israelische Kommunikationsminister Shlomo Kari kündigte an, Verbindungen, die über Starlink hergestellt würden, zu kappen. Es bestehe die Sorge, dass die Hamas die Verbindungen für terroristische Zwecke nutzen könnte. Musk erwiderte daraufhin, bisher habe kein Starlink-Terminal von Gaza aus versucht, eine Verbindung aufzubauen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Elon Musk in einen geopolitischen Konflikt einmischt und Hilfe mit seinem Satelliteninternet anbietet. Musk hatte auch der Ukraine zugesichert, dass man dem Land Verbindungen mit Starlink ermöglichen werde, vor allem für zivile Zwecke. Zunächst schlug Musk selbst vor, für die Kosten aufzukommen. Mittlerweile übernimmt das US-Verteidigungsministerium die Kosten für Starlink in der Ukraine. Der Dienst von Starlink kann über Satelliten im All Internet auch in abgelegenen Gebieten gewährleisten. Dafür sind allerdings Terminals am Boden notwendig. Experten bezweifeln, dass es in Gaza solche Terminals gibt. Starlink hat sich dazu bisher nicht offiziell geäußert.
Dass ein Krieg sehr schnell entstehen kann, das sehen wir im Nahen Osten und in der Ukraine. Und auch in Europa sei das durchaus möglich, warnt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Deswegen müsse die Modernisierung der Bundeswehr noch schneller werden, hat der SPD-Politiker im ZDF gesagt. Deutschland, so Pistorius weiter, müsse wehrhaft werden und sowohl die Bundeswehr als auch die Gesellschaft dafür aufstellen.
Wir machen Tempo, wo es geht. Aber 30 Jahre Friedensdividende, 30 Jahre ohne Warschauer Pakt als Bedrohung auf der anderen Seite haben dazu geführt, dass die Bundeswehr übrigens wie andere Streitkräfte auch nicht in dem Zustand sind, wie sie sonst gewesen wären. Das kann man nicht in 19 Monaten aufholen, weder durch Produktion noch durch Beschaffung noch durch anderes. Unser Maßstab muss sein, so schnell wie es irgend geht und auch so energisch wie es irgend geht.
Verteidigungsminister Boris Pistorius. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat beim Großen Preis von Mexiko den 16. Sieg im 19. Rennen der Saison geschafft. Auch eine Zwangspause nach einem Crash konnte ihn nicht bremsen. Achim Scheu.
Der Überraschungsmoment beim Grand Prix von Mexiko direkt nach dem Start. In der ersten Kurve kollidiert der Mexikaner Sergio Perez selbstverschuldet in seinem Red Bull. Der Held der Fans an der Strecke mit dem Ferrari von Charles Leclerc und scheidet aus. Der Schreckmoment dann nach 34 von 71 Runden. Das Rennen muss unterbrochen werden. Kevin Magnussen im Haas crasht, bleibt aber unverletzt. Beim Neustart nach langer Pause wieder Verstappen der Dominator. Am Ende steht der Sieg in Mexiko. Der deutsche Nico Hülkenberg kommt im 200. Formel-1-Rennen seiner Karriere auf Rang 14.
Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen die Tabellenführung verteidigt durch ein 2:1 gegen Freiburg. Das Kopfballtor für Freiburg machte Abwehrspieler Manuel Gulde.
Leverkusen ist natürlich sehr, sehr spielstark. Wir wussten, dass wir gut verteidigen müssen, erstmal wenig zulassen. Das haben wir eigentlich über weite Strecken gut geschafft, auch wenn wir gar keinen Ballbesitz hatten. Aber Leverkusen hatte außer den Schuss von Wirtz und das Tor, glaube ich, nicht viel. Von daher, ja, waren wir defensiv gut gestanden. Nach vorne ging natürlich gar nichts. Aber ja, ist natürlich auch schwer dann in Leverkusen. Und dann nach dem Tor hat man schon gemerkt, dass Leverkusen ein bisschen nachgedacht hat. Und wir halt mit offenem Visier dann ein bisschen gespielt haben. Und dadurch wurde es dann auch offener, das Spiel.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Erst teils noch sonnig, später dann Wolken und verbreitet nass. 11 bis 18 Grad.
SWR aktuell. Service.
Früher haben viele Kinder und Jugendliche einmal im Jahr ihr Sparschwein genommen, sind damit und mit dem ganzen Kleingeld zur Bank oder Sparkasse gezogen. So war das Tradition am Weltspartag am 30. Oktober. Die Münzen wurden dann gezählt und der Betrag dann anfangs noch handschriftlich und später gedruckt ins Sparbuch eingetragen. Heute ist nun wieder Weltspartag. Doch Geld zur Bank zu bringen, das hat lange Zeit wegen der niedrigen Zinsen eher nichts gebracht. Inzwischen liegt der Leitzins der EZB bei 4,5%. Da müsste sich der Gang mit Sparschwein zur Bank oder Ähnliches wieder lohnen. Oder doch nicht? Das haben wir mit Saidi Sulilato besprochen. Er ist zweiter Chefredakteur beim Geldratgeber Finanztipp. Wie viel Zinsen bekomme ich denn, wenn ich Geld auf mein Sparbuch einzahle, oder gibt's das gar nicht mehr?
Ja doch, das gute alte Sparbuch, das gibt's noch, aber die Zinsen halten sich natürlich sehr in Grenzen. Bei manchen Banken bekommt man vielleicht sogar so rund 1%, aber bei vielen Banken sind es auch wirklich Mini-Zinsen, zum Beispiel 0,001% oder auch eben gar nichts. Und damit will ich im Wesentlichen sagen, das Sparbuch ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, Sparen ist natürlich wichtig, aber in vielen Fällen ist da natürlich ein Tagesgeldkonto eine viel bessere Alternative, auch in der Regel mit höheren Zinsen und eben vor allen Dingen höherer Flexibilität, weil es eben keine Summenbegrenzung gibt, keine Begrenzung, wie viel ich da einzahlen oder mir wieder auch zurücküberweisen kann.
Das Tagesgeldkonto haben Sie genannt. Wie viel Zinsen bekomme ich denn bei so einer Geldanlage?
Ja, beim Tagesgeld gibt es in der Regel schon höhere Zinsen als auf dem Sparbuch, auch wenn das bei weitem noch nicht bei allen Banken der Fall ist, denn viele Banken hinken da dem aktuellen Zinsniveau noch hinterher. Das heißt, sie bieten leider keine hohen Zinsen auf ihr Tagesgeldkonto und deswegen ist halt in vielen Fällen auch ein Wechsel angesagt. Aber wenn man sich nach guten Tagesgeldangeboten bei sicheren Banken, also sicheren Banken aus Deutschland zum Beispiel oder auch aus den Niederlanden oder Österreich, also aus sicheren europäischen Ländern, sich anschaut, dann kann man durchaus so bis zu 4% Zinsen im Moment schon erwarten. Und diese Banken haben wir natürlich auf unserer Webseite bei Finanztipp und da kann man eben gut hinwechseln, muss natürlich sich vergegenwärtigen, dass diese Zinsen meistens nur so für typischerweise 6 Monate gelten und auch nur bis zu bestimmten Beträgen. Aber wenn man einen signifikanten Betrag auf dem Tagesgeldkonto hat, dann lohnt sich da wahrscheinlich schon in vielen Fällen ein Wechsel.
Mehr Rendite gibt's nur mit Aktien, aber leider auch mehr Risiko. ETFs sind auch eine Möglichkeit. Welche sichere, geldbringende Alternative gibt's?
Nun ja, wenn man mit Aktien, ETFs breit gestreut weltweit in die Weltwirtschaft anlegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass alles weg ist, sehr, sehr gering, weil das würde bedeuten, dass unser komplettes Wirtschaftssystem nachhaltig den Bach runtergeht und dann, glaube ich, haben wir ganz andere Probleme, als über Geldanlagen nachzudenken. Und deshalb ist ganz klar die Message, wenn man weltweit Geld anlegt, dann haben sich solche Aktien-ETFs auch für diejenigen, die eben nicht so viel damit am Hut haben, jederzeit wiederholt. Also auch von den schlimmsten Börsenkrisen, wo auch sich so ein Aktienindex mal halbiert, kam der jederzeit wieder zurück. Und deswegen würde man über lange Zeiträume, und mit langen Zeiträumen meinen wir bei Finanztipp immer 15 Jahre und mehr, und da ist eben die Altersvorsorge insbesondere im Blick, ist das eben schon eine geldbringende und auch sichere Alternative. Die Sicherheit besteht eben in der Streuung über viele hundert, wenn nicht mehrere tausend Aktien weltweit. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir Deutschen lernen, unsere Aktienquote, unseren Anteil des Geldes, den wir langfristig in Aktien und am besten in weltweiten Aktien-ETFs halten, deutlich zu erhöhen, um uns eine sinnvolle private Altersvorsorge aufzubauen.
Saidi Sulilato vom Geldratgeber Finanztipp.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Was bitte ist schiefgelaufen vor, während und nach der Flutkatastrophe an der Ahr? Um das herauszufinden, hat der Rheinland-Pfälzische Landtag eine sogenannte Enquete-Kommission eingesetzt. Und die soll in den nächsten Tagen ihre Arbeit offiziell beenden. Was die Landtagsfraktionen von den Ergebnissen halten, das haben sie jetzt online veröffentlicht. Ende Oktober also. Heute will die Kommission dann über den Abschlussbericht abstimmen. Sie empfiehlt unter anderem konkrete Maßnahmen für mehr Schutz vor Hochwasser und Starkregen. SWR-Reporterin Petra Wagner.
Unter anderem soll Gewässern mehr Raum gegeben werden. So könnten beispielsweise Überflutungsflächen vergrößert und Deiche erhöht werden. Zudem soll das Lagern von Gegenständen und Materialien an den Ufern per Gesetz eingeschränkt werden. Die Kommission empfiehlt aber auch, bei der Bauplanung Hochwasser und Starkregen mehr zu berücksichtigen. Bestehende Baugebiete in Überschwemmungsgebieten sollten nicht ausgedehnt werden. Zudem rät die Kommission, dass Kommunen bei der Katastrophenvorsorge stärker und verbindlicher zusammenarbeiten. Die Enquete-Kommission Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge war seit Oktober 2021 in der Regel einmal im Monat zusammengekommen. Eine der wichtigsten Empfehlungen der Kommission war die Schaffung einer Landesbehörde für Katastrophenschutz. Sie soll im Januar an den Start gehen.
Um Hochwasser geht es auch beim Besuch der baden-württembergischen Umweltministerin Walker in Dänemark. Auf ihrer Reise zu umweltpolitischen Vorzeigeprojekten schaut sich die Grünen-Politikerin heute ein Stadtviertel an, das besonders auf starke Regenfälle vorbereitet ist. Iris Volk aus der SWR-Redaktion Landespolitik.
Das Viertel in Kopenhagen ist eine sogenannte Schwammstadt. Regenwasser soll hier gut versickern können, gespeichert werden und auch wieder verdunsten können, ähnlich wie in der Natur. So sollen die Gebäude und Straßen vor Starkregen geschützt werden. Gleichzeitig sollen unter anderem Grünflächen dafür sorgen, dass es an heißen Tagen angenehm kühl ist. Das Projekt ist Teil des sogenannten Wolkenbruchplans, den Kopenhagen nach schweren Überschwemmungen vor gut 10 Jahren beschlossen hat. Am Dienstag stehen für die baden-württembergische Umweltministerin Termine im dänischen Umweltministerium und im Energieministerium an. Walker will sich unter anderem darüber informieren, welche Erfahrungen Dänemark mit erneuerbarer Wärmeversorgung gemacht hat.
In keiner Stadt in Deutschland kennen sich so viele Menschen so gut mit Krebs und mit dem Kampf gegen die Krankheit aus wie in Heidelberg, wo das Deutsche Krebsforschungszentrum ist. Logisch, dass sich auch dort ab heute die besten deutschen Krebsexperten und Expertinnen zu ihrem Jahreskongress treffen. Mehr von Christian Schaff.
Die Krebsforschung macht große Sprünge und das wird auch bei diesem Kongress deutlich. Es geht um neu entdeckte Mechanismen der Krebsentstehung, über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Krebsdiagnostik bis hin zu innovativen Ansätzen der Präzisionsmedizin. Eine große Rolle spielt neuerdings die personalisierte Immuntherapie. Dabei wird das Immunsystem befähigt, Krebszellen, die sich tarnen, zu erkennen und zu vernichten. Die Tagung will vor allem das Netzwerk der Forschungseinrichtungen stärken. So soll das ganzheitliche Verständnis der Krebsbiologie gefördert werden, damit Ergebnisse der Krebsforschung auch in neue Therapien, Diagnosen und Präventionsstrategien münden.
Energie, Wirtschaft und Migration, das sind die Hauptthemen von Kanzler Scholz bei seiner Afrika-Reise. Erste Station ist Nigeria. Barbara Kostolnik.
Olaf Scholz hat immer wieder betont, dass die Bedeutung Afrikas zunimmt, nicht nur aufgrund der steigenden Bevölkerungszahlen. Mit Nigeria will der Kanzler Gespräche über künftige Wirtschafts- und Handelsbeziehungen führen und über den Umbau des Energiesektors. Bislang importiert Deutschland vor allem Rohöl aus Nigeria. Das jedoch soll sich ändern. Die Entwicklungsorganisation One rief den Bundeskanzler im Vorfeld der Reise dazu auf, sich dafür einzusetzen, Anreize für Investitionen in Afrika zu schaffen und die vielbeschworene Partnerschaft auf Augenhöhe mit Leben zu füllen.
Auch Innenministerin Faeser ist heute in Afrika, in Nordafrika, konkret in Marokko. Und auch dort geht es um das innenpolitische Thema in Deutschland, um die Migration. Ganz konkret will Faeser über ein Abkommen mit Marokko sprechen, damit das Land diejenigen Migranten zurücknimmt, die nicht in Deutschland bleiben dürfen. Auf der anderen Seite soll es für deutsche Unternehmen aber einfacher werden, Fachkräfte aus Marokko anzuwerben. Dazu die Meinung von SWR Berlin-Korrespondent Christopher Jänert.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Marokko gehört zwar nicht zu den Ländern, aus denen besonders viele Menschen nach Deutschland kommen, aber irgendwo muss man ja auch mal anfangen. Die Innenministerin Nancy Faeser tut das jetzt gemeinsam mit dem Migrationsbeauftragten Joachim Stamp. Ein Ziel: Marokko soll Ausreisepflichtige aus Deutschland wieder aufnehmen, wenn sie von dort kommen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite kennen wir jetzt aber auch, nämlich die derjenigen, die sich um Abschiebungen oder Bewilligungen kümmern müssen, die Ausländerbehörden vor Ort. Eine Studie zeigt jetzt, die Bedingungen dort sind zum großen Teil alles andere als gut. Die Menschen sind überarbeitet, schlecht bezahlt und sie fühlen sich alleingelassen mit der riesigen Aufgabe. Die Macher der Studie sagen, wenn sich daran nichts ändert, können die neuen Gesetze in Sachen Migration einfach nicht mehr umgesetzt werden. Dann bringt auch das beste Migrationsabkommen genau gar nichts. Und was zeigt uns das? Das Migrationsthema hat so viele verschiedene Facetten, die bedacht werden wollen. Einfache Lösungen gibt es nicht. Und bis alles auf dem richtigen Weg ist, ist noch sehr viel Arbeit nötig. Die Reise nach Marokko ist da erstmal nur ein kleiner Schritt.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.